Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Immer mehr Unternehmen ist es wichtig, dass ihr Wirtschaften Bemühungen um den Schutz von Umwelt und Klima sichtbar macht. Das kommt bei vielen Kunden und Investoren gut an und kann langfristig auch Geld sparen. Zunächst muss allerdings meistens investiert werden, zum Beispiel in ein Pilotprojekt zum Einsatz von Wasserstoff in der Stahlproduktion, das wir Ihnen gleich vorstellen. Welche Rolle der Klimaschutz in der Zentralbankpolitik spielt, hören Sie anschließend. Haben Supermärkte tatsächlich Verpackungsmüll reduziert? Der Eierkauf steht an. Bruderhahn-Eier oder lieber andere, ohne Küken töten? Und im Verbrauchertipp, fermentieren und andere Methoden Lebensmittel haltbar machen. Farbecht grün oder greenwashed? In einer Serie stellen wir diese Woche Unternehmen vor, die grüner wirtschaften wollen. Heute nehmen wir die Stahlproduktion in den Blick, die Verarbeitung von Eisenerz im Hochofen. Im Laufe des Fertigungsprozesses entsteht viel Kohlendioxid, gut 5% der deutschen Gesamtemissionen. Im Rahmen des EU-Emissionshandels müssen nicht nur die deutschen, sondern alle europäischen Stahlhersteller dafür Verschmutzungsrechte kaufen, die in der nächsten Zeit deutlich teurer werden. Unter anderem deshalb setzt die Salzgitter AG mit ihrem Pilotprojekt namens Salkos darauf, den Ausstoß von CO2 künftig möglichst zu vermeiden. Konzernchef Heinz-Jörg Fuhrmann präsentierte Mitte März einen wichtigen Teilschritt zur Transformation des Hüttenwerks. Die Energie für die Stahlproduktion soll künftig nicht mehr aus Koks und Kohle stammen, sondern aus Wasserstoff. Unser Niedersachsen-Korrespondent Alexander Budde über den langen Weg zu klimaverträglicherer Stahlherstellung.
Welche Richtung?
Heinz-Jörg Fuhrmann steht im Schatten einer gewaltigen Windkraftanlage. Der Chef der Salzgitter AG schaut hinauf zu den Rotorblättern, die sich in 169 Meter Nabenhöhe drehen.
Die haben schon ganz schön Power.
7 Windräder haben der Stahlkonzern und seine Projektpartner auf dem Firmengelände gebaut. 30 Megawatt Gesamtleistung liefern genügend Energie, um auch mehrere Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffproduktion in Betrieb zu nehmen.
Wir wollen zeigen, dass es geht. Mithilfe von regenerativer Energie, die idealerweise hier auf dem Gelände erzeugt wird, damit den Strom für Elektrolysen zu produzieren. Und der Wasserstoff aus der Elektrolyse wird dann eingesetzt für die Prozesse hier im Hüttenwerk.
Möglich wird das, weil Eisenerz hier anders produziert wird. Bei der sogenannten Direktreduktion wird der Kohlenstoff vereinfacht gesagt durch Wasserstoff ersetzt. Und je mehr Wasserstoff im Spiel ist, desto weniger CO2 wird am Ende in die Atmosphäre geblasen. Bis 2030 will der Stahlkocher so den CO2-Ausstoß der Hütte um 30% senken. Bis 2050 sind sogar 95% CO2-Reduktion möglich, sagt Fuhrmann, würde der Wasserstoff komplett aus regenerativen Energien gewonnen. Allerdings holt man sich das Wundermolekül derzeit noch über den Umweg Erdgas, dessen Hauptbestandteil Methan viel Wasserstoff enthält.
Der grüne Wasserstoff wird in den nächsten 20 Jahren zwar in zunehmendem Maße, aber nicht in rauen Mengen zur Verfügung stehen. Das heißt, wir werden gar nicht darum herum kommen, wenn wir auf Atomkraft, Steinkohle, Braunkohle verzichten wollen, zunehmende Mengen von Erdgas über die nächsten 20 Jahre einzusetzen.
Doch selbst wenn das neue Verfahren zunächst mit einem Löwenanteil von Erdgas bestritten wird, dem die Ingenieure Zug um Zug Wasserstoff beimischen, sei das schon ein Riesenvorteil, argumentiert Fuhrmann. Denn Erdgas sei weit weniger klimaschädlich als Kohle. Schon die erste Ausbaustufe würde den Fußabdruck des Standorts Salzgitter reduzieren, um 2 von bislang 8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Der Stahlkocher muss umbauen. Am Standort Salzgitter wird es rund 3 Milliarden Euro kosten. Brüssel und Berlin sollen jetzt helfen. Fuhrmann rechnet sofort los. Die hohen Zuschüsse für die Elektromobilität seien im Grunde falsch investiert. Salzgitter liefere die gleichen CO2-Einsparungen viel billiger. Mit der Anschubfinanzierung wäre es allerdings nicht getan, gibt Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies zu bedenken. CO2-armer Stahl ist in der Herstellung sehr viel teurer. Die Kosten für ein Auto etwa dürften um gut 300 Euro steigen. Im Wettbewerb mit den asiatischen Billiganbietern könne die Technik nicht bestehen.
Wir stehen jetzt in der Phase, wo wir entweder mit der Wirtschaft gemeinsam konsequent investieren in Zukunft mit vielen Milliarden oder die Wirtschaft in 10 Jahren verloren haben. Und dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass der Kunde das Produkt, was hergestellt ist, auch kauft. Thema Klimadumping. Wir haben in Europa eine Lösung über Carbon Leakage. Das können wir vermeiden. Dass wir unsere Stahlindustrie in andere nicht-europäische Länder verlieren, dafür sind diese Grenzausgleichskosten wichtig, wenn Stahl eben nicht so hergestellt worden ist wie der Stahl bei uns.
Konstantin Zerger, Energieexperte der Deutschen Umwelthilfe, begrüßt das Salkos-Projekt allen Hindernissen zum Trotz grundsätzlich. Wasserstoff sollte vor allem da zum Einsatz kommen, wo es keine technischen Alternativen für eine Dekarbonisierung gibt.
Das ist ein echtes Vorreiterprojekt und zeigt sicherlich den Weg für die Industrie, wie sie da in eine klimaneutrale Wirtschaft hineinfinden kann. Ich habe auch Verständnis dafür, dass es da den Wunsch nach einer öffentlichen Förderung gibt. Das ist auch vom Grundsatz her richtig. Auch den Ausbau der erneuerbaren Energien haben wir ja gefördert.
Das Festhalten am Erdgas für den Übergang hält die Umweltorganisation gleichwohl für keine gute Idee. Um die Klimaziele zu erreichen, sei der konsequente Ausbau der Erneuerbaren viel wichtiger.
Insofern glaube ich, dass wenn man da jetzt auf Erdgas und andere Pfade noch setzt, dass das im Zweifelsfall dann zu Fehlinvestitionen der Unternehmen führen wird. Da fällt es dann auch dem Bundeswirtschaftsministerium auf die Füße, nicht alles dafür getan zu haben, dass die erneuerbaren Energien erfolgreich sind, sondern im Gegenteil, man hat da neue Hürden und damit versperrt man der Industrie wirklich Zukunftsperspektiven.
Alexander Budde berichtete. Zentralbanken stehen seit längerem in der Kritik von Organisationen aus dem Nichtregierungs- und Umweltschutzbereich. Der Vorwurf, ihre Geldpolitik sei zu wenig auf Nachhaltigkeit und klimapolitische Ziele ausgerichtet. Positive Money, das ist eine der Nichtregierungsorganisationen und sie hat nun in einer Studie veröffentlicht, in der die Notenbanken der G20-Staaten Noten in Sachen Nachhaltigkeit bekommen. Mischa Erhardt mit den Einzelheiten.
Volle Punktzahl haben 14 der 20 Notenbanken bekommen in der Disziplin Klimawandel und Nachhaltigkeit zu analysieren und entsprechende Ankündigungen zu machen. Allerdings hätten diese Einsichten nur in seltenen Fällen auch zu entsprechenden Konsequenzen bei den Notenbanken geführt.
Der Bericht zeigt, dass es keine wirkungsvollen Richtlinien gibt, die die Finanzierung fossiler Brennstoffe in den G20-Staaten erheblich reduzieren würden.
Neben dem Ziel der Notenbanken für Preis- und Finanzstabilität zu sorgen, sollten die Währungshüter sich stärker für Nachhaltigkeit engagieren, so die Forderung der Autoren. Allerdings sind solche Appelle nicht unumstritten.
Die Zentralbanken sollten eindeutig keine aktive Klimapolitik betreiben. Sie sollten schon einbeziehen, wie Klimawandel sich auf die Geldpolitik, auf die Geldwertstabilität auswirkt. Sie sollten aber selbst nicht sich aufmachen, eine aktive Klimapolitik zu betreiben. Das ist Aufgabe der Regierung.
Sagt der Ökonom und Präsident des IFO-Institutes Clemens Fuest. Er verweist darauf, dass die Notenbanken keinerlei demokratische Legitimation haben.
In der Klimapolitik geht es um hochpolitische Fragen. Zum Beispiel, ist Atomenergie eine Sache, die man haben will, ja oder nein? Die EZB wird geführt von einem Beamtengremium, das nicht direkt demokratisch kontrolliert wird. Das bedeutet, dass sie ihr Mandat sehr eng auslegen muss. Sie soll Geldpolitik machen, keine Klimapolitik.
Allerdings kritisieren Umweltschützer wie etwa Greenpeace seit langem, dass beispielsweise das Krisenanleihenkaufprogramm der Notenbank systematisch Unternehmen bevorzugt, die für viele klimaschädliche Emissionen verantwortlich sind.
Ein Beispiel: 30% der Hilfen gehen an Unternehmen, die nur 3% der Wirtschaftsleistung ausmachen, aber extrem klimaschädlich sind. Das heißt, die EZB ist mitnichten neutral und konterkariert bzw. untergräbt damit die Anstrengungen der Politik zum Klimaschutz,
sagt der Greenpeace-Ökonom Maurizio Vargas. Dass tendenziell große Unternehmen aus energieintensiv produzierenden Branchen von der EZB bevorzugt werden, liegt daran, dass sie die Unternehmensanleihen entsprechend ihres Gesamtanteils am Anleihemarkt aufkauft. Hochverschuldete Unternehmen werden dadurch in dem Kaufprogramm stärker berücksichtigt. Und das sind eben oft Konzerne aus Bereichen wie dem Bergbau, der Energieerzeugung, der Chemie oder der Autoindustrie. Offenbar will auch die Chefin der Europäischen Zentralbank die heutige Rolle und Strategie der EZB überdenken. Es gebe schlicht einen Klimaimperativ, dem jede Institution folgen müsse, sagte Christine Lagarde vor wenigen Wochen.
Climate imperatives are nothing less than imperatives. And I have said repeatedly that it is the biggest challenge that is addressed to us. Any institution, whatever its mandate, has to question itself and wonder what can be done.
Wie das Mandat der Europäischen Zentralbank auszulegen ist, wird derzeit in Notenbankkreisen des Euroraumes rege diskutiert. Der Greenpeace-Ökonom Maurizio Vargas jedenfalls sieht in einer möglichen neuen Strategie genügend Spielraum, um auch klimapolitische Ziele zu verfolgen.
Zum einen ist die Notenbank Aufseher über unsere Banken und insofern kann sie die Regeln für die Banken dahingehend adjustieren, dass eben die Risiken, die mit dem Klimawandel einhergehen, auch bei der Kreditvergabe zu berücksichtigen sind. Und zum anderen ist sie natürlich der dominante Akteur auf den Kapitalmärkten. Und auch da wäre es an der Zeit, darüber nachzudenken, welche Lenkungswirkung die EZB hat in Bezug auf klimafreundliche Technologien und innovative Unternehmen.
Nachsitzen für die Nachhaltigkeit. Mischa Erhardt stellte die Studie von Positive Money zum Engagement der Notenbanken vor. Ein Teppich aus Plastikmüll, so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Diese unvorstellbare Abfallmenge treibt alleine im Nordpazifik. Auf mehr als 270 Millionen Tonnen wird die gesamte Plastikmüllmenge in den Weltmeeren geschätzt. 80% davon stammen vom Festland. Flaschen, Kanister, Tüten und vieles mehr. Jochen Flassbart, der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, veranstaltet heute unter anderem zusammen mit den Umweltministern aus Ecuador und Ghana eine virtuelle Pressekonferenz zur Erarbeitung einer UN-Konvention zu Meeresmüll und Plastik. Wieso spielen Kunststoffverpackungen bei uns im Einkaufsalltag eigentlich immer noch eine so große Rolle? Das fragte Deutschlandfunk-Hörerin Luise Stefani sich und uns. Unsere Reporterin Chrissy Mockenhaupt ist der Sache nachgegangen, zunächst im Supermarkt.
So, ich brauche Äpfel. Die gibt's hier lose, das ist schon mal gut. Und dann brauche ich noch Joghurt. Ah ja. Na klar, natürlich wieder nur ein Plastikbecher. Aber immerhin inzwischen ohne diesen extra Plastikdeckel obendrauf.
Es sind kleine Schritte, die gemacht werden, aber das Problem mit dem Verpackungsmüll scheint bei den meisten Unternehmen angekommen zu sein. Das sagen mir unter anderem das Bundesumweltministerium und Antje Baum vom Naturschutzbund BUND Bremen. Der hat schon 2019 einen Leitfaden zur Plastikmüllvermeidung für Unternehmen erstellt. Obst und Gemüse werden inzwischen zum Beispiel öfter lose angeboten. Manchmal ist das Plastik aber auch wirklich nötig. Denn Verpackungen sind ja auch oft dazu da, um unsere Lebensmittel zu schützen. Manchmal ist es deshalb ressourcenschonender, etwas Frisches zu verpacken, als Berge von Essen wegzuwerfen. Und auch in Sachen Transport muss sich die Sache rechnen, sagt Antje Baum.
Ab wann lohnt sich das eben nicht mehr, weil der Transportweg zu lang ist und dadurch eben die Ökobilanz unterm Strich dann auch schlechter wird, als wenn ich es in einem anderen Gebinde anbieten würde.
Darauf verweisen auch die Hersteller bei der Frage, warum es keinen einzigen veganen Joghurt im Glas gibt. Bisher gäbe es zu wenige Abfüller, dadurch entstehen teils lange Transportwege. Wenn da dann mehr Gewicht transportiert wird, ist mehr Kraftstoff nötig und die Ökobilanz verschlechtert sich. Also lieber gar keinen Joghurt kaufen, wenn ich ihn nur im Plastikbecher bekomme?
Nur weil Sie den Joghurt im Plastikbecher kaufen, muss das ja nicht schlecht sein. Wenn es ein Plastikbecher ist, der wirklich von der Recyclingfähigkeit hoch ist, dann ist das durchaus vertretbar, wenn jetzt die Alternative wäre, dass der Sojajoghurt 800 Kilometer durch Deutschland transportiert wird oder gar aus Übersee angekarrt und dann im Glas geliefert wird.
Und immerhin, die durchsichtigen Plastikdeckel, die vor ein paar Jahren Einzug im Joghurtregal gehalten haben, die verschwinden so langsam wieder. Und bei vielen Joghurt-, Sahne- und Quarkbechern kann man inzwischen außen eine Pappe abnehmen und so Aludeckel, Plastikbecher und Papphülle sauber voneinander trennen. Es gibt auch Fortschritte, die nehmen wir Verbraucher gar nicht unbedingt wahr. Nämlich dann, wenn Verpackungsmaterialien optimiert werden. Manchmal werden Verpackungen zum Beispiel dünner gemacht, um so Material einzusparen. Das sehe ich als Kundin ja nicht unbedingt. Genauso, wenn Unternehmen Recyclingmaterialien verwenden. Der Drogeriemarkt DM schreibt mir zum Beispiel, dass sie bei einigen Pflegeprodukten inzwischen auf PCR setzen. Das hat nichts mit Corona-Tests zu tun, sondern steht für Post-Consumer-Rezyklat.
Also wenn ich zum Beispiel eine Shampoo-Flasche aus 100% PCR habe, ist das natürlich gut, weil ich da dann komplett das neue Material eingespart habe bei der Produktion dieser Flasche.
sagt Sonja Grimminger vom Umweltbundesamt. Allerdings werden insgesamt immer noch ziemlich wenige Rezyklate eingesetzt, was unter anderem mit gesetzlichen Auflagen zu tun hat und damit, dass es an hochqualitativen Rezyklaten mangelt. Außerdem gibt es immer noch viele Verbundverpackungen, also Verpackungen, die aus mehreren Materialien bestehen, die nur schwer voneinander getrennt und recycelt werden können. Sowas wie Getränkekartons oder beschichtete Behälter für To-Go-Essen. Vor allem da ist das Angebot an Mehrwegverpackungen noch ausbaufähig.
Da gibt es jetzt erste Initiativen, dass jetzt auch Mehrwegverpackungen, die ja dann abgegeben werden können von den VerbraucherInnen, wenn sie leer sind und wieder gereinigt werden und neu befüllt werden, dass die jetzt auch getestet werden und immer mehr genutzt werden sollen.
Das sollen sie nicht nur, das müssen sie sogar. Ab 2023 müssen die meisten Cafés, Restaurants und Co. ihren Kunden Mehrwegbehälter anbieten. Also vielleicht sind die in ein paar Jahren genauso normal für uns, wie es heute Pfand-Kaffeebecher sind oder auch, dass wir unseren Kaffee in unseren eigenen Thermobecher füllen lassen. Was sich eher nicht so schnell ändert, ist unser Lebensstil. Mehr Single-Haushalte und mehr unterwegs, das heißt mehr Einzelverpackungen. Da muss sich dann jede und jeder an die eigene Nase fassen.
Gegen die Flut von Plastikmüll kann jeder Mensch etwas tun, vor allem beim Einkauf. Bio, Freiland oder Bodenhaltung. Immer mehr Lebensmittelhändler haben noch mehr im Eierangebot. Ohne Küken töten. Das ist ein relativ neues Label. Was steckt dahinter? Getötet wurden und werden bisher noch die meisten männlichen Küken, entweder nach dem Schlüpfen oder noch im Ei, nach vorheriger Geschlechtsbestimmung. Ohne Küken töten, was halten Kundinnen und Kunden davon? Das haben die Verbraucherzentralen kürzlich erfragt. Am Telefon ist Anneke von Reken, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Guten Tag, Frau von Reken.
Hallo, guten Tag.
Ohne Küken töten, was bedeutet das? Werden die männlichen Küken noch im Ei aussortiert, sodass sie nicht schlüpfen?
Ja, im Normalfall stellen wir uns zwei Varianten vor bei ohne Küken töten. Entweder die Eier werden aussortiert, wenn männliche Tiere drin sind, bevor sie schlüpfen, oder das männliche Tier wird aufgezogen. Es gibt also zwei Möglichkeiten.
Wird denn für jede Henne ein Hahn aufgezogen, vorausgesetzt das Geschlechterverhältnis ist in etwa halbe-halbe verteilt?
Im Normalfall sollte es so sein, wenn geworben wird mit Wörtern wie Bruder, Bruderhahn oder Aufzucht der Tiere. Leider ist es aber so, dass wir in unserer Marktbeobachtung festgestellt haben, dass es auch Produkte gibt, wo nicht jeder Hahn aufgezogen wird, also nur ein Teil der Hähne. Das heißt, Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich da wirklich schon auseinandersetzen mit den Siegeln und Beschriftungen, die sie dort auf der Eierverpackung finden.
Also wenn es nur ein Teil ist, dann werden die anderen männlichen Küken nach wie vor doch getötet, oder?
Ja, ganz genau, das ist dann so.
Diese Bruderhähne, wie lange werden die aufgezogen und wer macht das?
Also es gibt im Moment einige Initiativen, die das tun, die Bruderhähne aufzuziehen. Und sie werden deutlich länger gemästet als normale Masthühner. Sie sind einfach im Fleischansatz, brauchen sie einfach deutlich länger, damit sie ein entsprechendes Gewicht bekommen. Das sind dann circa 70 Tage und normales Masthähnchen braucht nur 40 Tage.
Wo findet sich deren Fleisch später wieder?
Hauptsächlich in Fertiggerichten, also Wurst oder Fertiggerichte, also verarbeitete Produkte und hauptsächlich tatsächlich in Bioläden.
Die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisiert gerade die Vermarktung von Bruderhahneiern. Sie zementiere die katastrophalen Zustände in der Hühnerhaltung, heißt es. Stattdessen solle auf die robusteren Zweinutzungsrassen umgestellt werden, die sowohl Eier als auch Fleisch liefern. Was halten Sie davon?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel, dass man sagt, aus Tierwohlsicht ist der bessere Weg, auf diese Zweinutzungshühner umzusteigen. Die können sowohl Eier produzieren, also die weiblichen Tiere. Die männlichen Tiere können auch für die Mast wirtschaftlich genutzt werden. Sie sind aber keine Tiere, die Höchstleistung bringen. Also sie bringen einfach etwas weniger Eier im Jahr und dafür auch ein bisschen weniger Fleischansatz. Dafür können dann beide Geschlechter genutzt werden. Und auf jeden Fall ist es der bessere Weg, wenn wir uns das Tierwohl anschauen.
Noch ganz kurz zum Schluss. Gibt es denn diese zwei Nutzungsrassen schon für den Käufer erkennbar?
Ganz, ganz wenig. Es gibt nur Modellprojekte derzeit und da muss man wirklich genau hingucken. Also wirklich nur im Nischenbereich im Moment leider.
Ohne Küken töten, was hinter dem Label steckt, erläuterte Annike von Reken von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Ihnen vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Danke.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Kochen und in der Küche experimentieren. Wann, wenn nicht jetzt, wäre Zeit und Gelegenheit auszuprobieren, was man vielleicht immer schon mal wollte. Zum Beispiel Gemüse fermentieren. Peter Dickmeier über diese spezielle Art des Haltbarmachens.
Neben den klassischen Konservierungsmethoden wie Einkochen, Einlegen, Trocknen und Einfrieren erlebt momentan das Fermentieren eine Küchenrenaissance. Dabei handelt es sich allerdings um eine uralte Kulturtechnik im doppelten Sinne. Schließlich sind auch Sauerkraut, Bier und Käse fermentierte Lebensmittel. Und die zurzeit beliebte koreanische Sauerkrautvariante Kimchi wird nach demselben Verfahren hergestellt. Dazu die Ernährungswissenschaftlerin Ida von Böselager.
Also ein Lebensmittel zu fermentieren bedeutet, dass man Mikroorganismen, gewünschten Mikroorganismen, also kleinen Tierchen, die Chance gibt, dieses Lebensmittel vorzuverdauen.
Und was bedeutet in diesem Zusammenhang kleine Tierchen?
Zum Beispiel sind das bestimmte Bakterien, die sich die Kohlenhydrate schnappen und so verarbeiten, dass daraus Milchsäure wird und Kohlensäure zum Beispiel.
Und das kennen wir beispielsweise vom Sauerkraut oder Hefebrot. Denn schon seit einigen tausend Jahren versucht die Menschheit, den Verderb von Lebensmitteln, also ihren Stoffwechsel, zu verlangsamen.
Verderb bei Lebensmitteln geschieht zum Beispiel durch die chemische Einwirkung auf die Bestandteile des Lebensmittels. Das führt dazu, dass Lebensmittelbestandteile ungenießbar werden oder vielleicht sogar giftig werden. Und das für uns in der eigenen Küche, also interessanteste, sind die Hefen, Schimmelpilze und eben unerwünschten Mikroorganismen, die sich eben in diesem Lebensmittel aufhalten, das kontaminiert haben, sich darauf vermehren, davon zehren und dann Produkte ausscheiden, die für uns im Zweifel ungesund sind.
Wenn nicht sogar tödlich. Die meisten Konservierungsmethoden basieren auf thermischen Verfahren wie dem Erhitzen oder Einfrieren. Erhitzen tötet Mikroorganismen ab, beim Einfrieren können sie sich zumindest nicht weiter vermehren und viele nützliche Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Eine andere Option ist das Trocknen. Nochmals die Ökotrophologin.
Das kann sein, dass wir das Lebensmittel in Zucker einlegen oder in Salz einlegen. In beiden Fällen wird dem Lebensmittel Wasser entzogen. Das heißt, durch den Entzug von Wasser wird den Mikroorganismen, die den Verderb verursachen, die Lebensgrundlage entzogen.
Für welche Konservierungsmethode man sich entscheiden sollte, hängt zum einen vom Produkt ab und andererseits davon, welchen Einfluss man auf den Geschmack nehmen möchte. Zum Beispiel, wenn Produkte durch ein rauchiges Aroma veredelt werden sollen.
Man kann auch chemisch gesehen Lebensmittel räuchern. Beim Räuchern wird wieder das Wasser entzogen. Es wird vielleicht sogar eine Kruste entstehen, bei geräuchertem Fisch zum Beispiel. Und in jedem Fall wird es eben für diese Mikroorganismen schwierig, sich zu vermehren.
Und darauf kommt es bei der Konservierung ja an.
Das war der Verbrauchertipp von Peter Dickmeier. Der Bundesrechnungshof rügt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner für ihr Tierwohl-Label. Ihr Haus habe nicht errechnet, wie viel es den Staat koste. Allein beim Schweinefleisch könnten es 165 Millionen Euro sein. Der Bundesrechnungshof schlägt stattdessen vor, die Tierschutzgesetze zu verschärfen. Die aktuellen Wendungen im Hinblick auf den Impfstoff von AstraZeneca sind gleich ein Thema bei Dirk Müller in den Informationen am Mittag, sowie auch andere Corona-Maßnahmen. Für Ihr Interesse an Umwelt und Verbraucher dankt Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen angenehmen Tag.